Guten Morgen, liebe Gemeinde. Frank hat mich schon vorgestellt. Ich brauche das jetzt nicht mehr zu tun. Er hat auch die Reihe vorgestellt, innerhalb dessen diese Predigt stattfindet. Ich würde aber gerne, bevor ich anfange zu predigen, eine Bemerkung machen. Gerade als Alttestamentler habe ich mich mir vorgenommen, heute nicht nur über das Alte Testament, sondern auch über das Alte Testament zu reden. Das liegt nahe, weil der neutestamentliche Text, den ich heute lese, das Alte Testament zitiert. Und das gibt mir auch den Anlass, über ein Thema zu sprechen, das mir besonders am Herzen liegt. Nämlich die Frage der bleibenden Gültigkeit des Alten Testaments für die Gemeinde, vor allem wenn es im Neuen Testament schon erfüllt ist. Und aus diesem Grund würde ich gerne anfangen, die Texte zu lesen. Ich muss jetzt erstmal. Die zwei Texte sind schon da. Und ich bitte euch, aufzustehen, um das Wort Gottes zu hören. Zwei Texte. Eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament. Und wir fangen mit dem Alten Testament an. Der Geist des Herrn, Jahwe, ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Jahr des Wohlgefallens für den Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden. Den Trauernden Zions zu geben, ihnen einen Turban statt Asche zu geben. Freudenöl statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Das ist der erste Text aus dem Alten Testament und jetzt der zweite Text aus dem Neuen Testament. Lukas 4. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch das ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buchrolle zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ihr dürft euch wieder setzen. Also heute haben wir zwei Texte, von denen ich predigen werde. Und diese zwei Texte stehen in einem inneren Zusammenhang, in einer inneren Beziehung zueinander. Was für eine Beziehung? Der erste Text aus dem Alten Testament kündigt einen Tag der Erlösung an. Und diese Botschaft soll diejenigen, die es hören, trösten. Im zweiten Text aus dem Neuen Testament kündigt Jesus an, dass dieser Tag jetzt schon da ist. Und diese Botschaft soll diejenigen, die es hören, trösten. Die Verheißung aus dem Alten Testament ist heute erfüllt. Das heißt, Jesus kündigt die Erfüllung etwas an, was vor langer, langer Zeit gesprochen war. Das Verhältnis also zwischen diesen zwei Texten, könnte man sagen, ist dasjenige der Verheißung und Erfüllung. Aber was heißt das genau? Es ist wichtig, dass wir dieses Begriffspaar Verheißung und Erfüllung richtig verstehen, damit wir beide Texte gerecht werden. Es könnte problematisch sein, weil man könnte sich fragen, wenn die Verheißung schon erfüllt ist, brauchen wir die Verheißung noch? Wenn das Alte Testament, wenn die Wirklichkeit, von der das Alte Testament redet, jetzt eingetreten ist, dann hat sich das Alte Testament erledigt, oder? Wenn jemand mir sagt, ich werde was tun in der Zukunft und ich halte daran fest und das ernährt mich und gibt mir Kraft, und wenn das, was er mir versprochen hat, tut, dann brauche ich nicht mehr an das Versprechen zu halten, die Wirklichkeit ist schon da. Brauchen wir, die das Neue Testament haben, immer noch das Alte Testament? Es ist wichtig, diese Frage zu beantworten, weil sonst laufen wir Gefahr, das Alte Testament zu entwürdigen, abzutun. Und da würde ganz viel von Gottes Wort verloren gehen. Also mein Ziel heute ist es, über beide Texte zu reden und zu zeigen, wie beide uns was heute zu sagen haben. Und das Alte Testament vor allem noch. Also ich würde gerne erstmals kurz definieren, wie ich Verheißung und Erfüllung verstehe. Bisschen abstrakt, ist ein schwieriges Begriff, aber auch wichtig. Versuchen das zu illustrieren anhand eines anderen Textes aus dem Alten Testament und dann nochmal diese zwei Texte zusammenzulesen aus Lukas und Jesaja 61. So erstmals eine Definition von Verheißung und Erfüllung. Im Alten Testament wird das, was Gott verspricht, was er tun wird, oft als eine Einheit dargestellt. Und aus seiner Perspektive ist es eine Einheit, weil das Ganze quasi in seinem Kopf steht. Gott hat es vorgenommen, Folgendes zu tun. Aber aus unserer Perspektive tritt diese Verheißung nicht immer so ein, wie wir es uns vorstellen würden, erwarten würden. Konkreter gesagt, die Ereignisse scheinen auseinander zu kommen. Die Erfüllung fängt an, die Vollendung steht aber noch aus. Ist alles ein bisschen abstrakt vielleicht. Ich würde es gerne jetzt konkreter zeigen anhand von einem anderen Text, wo es vielleicht klarer ist. Und da Weihnachten kurz hinter uns liegt, würde ich gerne einen beliebten Adventstext nehmen, der uns auf Weihnachten vorbereitet. Nämlich Jesaja 9. Uns fragen, was hat diesen Text mit Weihnachten zu tun? Und dann gehen wir zurück zu Jesaja 61 und Lukas 4. Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Passt diese Verheißung zu Weihnachten? Es redet von der Geburt des messianischen Königs. Also das kann nur an Weihnachten erfüllt sein. Jesus ist geboren. Aber die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Passt das auch? Das passt schon. Jesus ist in den Himmel aufgefahren nach seiner Auferstehung, wo er zu Rechten des Vaters sitzt als König und herrscht in Herrlichkeit. Aber diese Herrschaft, die Jesus ausübt, ist das hier auf Erden so sichtbar, wie es in Jesaja 9 dargestellt wird? Der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Dieses Herrschaftsgebiet Christi ist gekennzeichnet durch Frieden, Gerechtigkeit und Ewigkeit. Und Christen, wir glauben daran, dass wenn diese Herrlichkeit auf Erden sichtbar wird, dass es überall Frieden, Recht und Gerechtigkeit geben wird. Es wird noch klarer in Kapitel 11, wo gesagt wird, wenn der König auf dem Thron sitzt, der Löwe und der Lamm wird zusammen leben. Also die Tiere werden sich nicht mehr töten. Es wird keinen Tod mehr geben. Also es beschreibt Zustände, die für uns noch ausstehen. Das erhebt die Frage, wo stehen wir heute in Bezug auf diese Verheißung? Die Geburt des Königs ist hinter uns. Aber die Errichtung, die sichtbare Errichtung seiner Herrschaft, liegt vor uns. Und wir sind dazwischen. Wir befinden uns mittendrin in diesem Text. Der König ist geboren, der ist auf den Thron gegangen. Und wir warten auf seine Wiederkunft. Und deshalb ist Kapitel 9 von Jesaja für uns immer noch Verheißung. Es ist immer noch, hat uns immer heute was zu sagen, gibt uns Wegweisung und Orientierung in dieser Welt. Und es ist ähnlich in Jesaja 61 und Lukas 4. Lass uns nochmal Lukas 4 anschauen. Was passiert hier? Dieser Text steht programmatisch ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium. Es hat eine programmatische Funktion. Es beschreibt das Wesen der Mission Jesu. Jesus geht in die Synagoge zu Nazareth. Er soll predigen. Ihm wird die Buchrolle Jesaja gegeben und er sucht gezielt Kapitel 61 aus. Und er liest es vor und alle hören ihm zu. Und was liest er da? Eine prophetische Stimme redet. Die Stimme eines Menschen, gesalbt von Heiligem Geist und dadurch befähigt, um eine besondere Botschaft auszurichten an eine besondere Adressatenkreis. Diese Botschaft ist gute Nachricht, auf Griechisch wortwörtlich Evangelium. Also diese prophetische Stimme predigt das Evangelium. Die Adressaten haben dieses Evangelium nötig. Diesen Arm, Gefangenen, blind, Zerschlagenen. Und was ist die Botschaft? Gott wird bald das alles ändern. Er wird diese Zustände kehren. Diese Zustände können viele Stadien Israels in ihrer Geschichte beschreiben. Israel im Exodus unterdrückt von den Ägyptern, Israel in Kanaan unterdrückt von den Philistern, heimgesucht von den Assyrern oder Israel danach in Exil in Babylonien. Auch in der Zwischenzeit zwischen dem Propheten Jesaja, der 700 Jahre vor Jesus gelebt hat, und Jesus sind viele, viele andere Ereignisse, wo Israel unterdrückt war und der Erlösung bedürftig war. Man muss nur Daniel, Esther, Ezra, Nehemia lesen. Zur Zeit Jesu ist es nicht anders. Jetzt sind die Unterdrücker die Römer. Und die Botschaft Jesu lautet, das hat bald ein Ende. Das Gnadenjahr des Herrn ist da, so wie Luther das übersetzt. Also die erste Frage, wo stehen wir heute in Bezug auf diese Botschaft von Jesus? Wo sollen uns davor hüten, diese Botschaft zu sehr zu vergeistlichen? Die gute Nachricht ist, dass Gott der Schöpfer der Welt ist und er wird diese ganze Welt völlig verändern. Wie am Anfang der Geschichte in Genesis, so auch am Ende. Es wird eine Schöpfung geben, wo es kein Leid mehr gibt, keine Tränen, kein Tod, wo wir gedeihen und leben werden im vollen Sinne des Wortes, keine Unterdrückung. Man muss nur der Lobgesang von Maria lesen in Lukas Kapitel 2. Was singt sie da, wenn sie erfährt, dass der Messias aus ihr geboren wird. Alles Segen, was man im Hier und Jetzt erlebt, ist ein Vorgeschmack auf dem, dessen, was kommen wird. Und diese neue Schöpfung ist das Ziel der ganzen Geschichte. Auch wenn es auf sich harren lässt, wird es kommen. Es ist gewiss. Halleluja. Aber das Ende ist noch nicht vollkommen da. In Römer Kapitel 8 sagt zum Beispiel Paulus, wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Im Lukas-Evangelium wird dargestellt, wie diese neue Wirklichkeit jetzt anfängt einzutreten. Die Kranken werden von Jesus tatsächlich geheilt. Leute, die gefangen sind von dämonischen Mächten, werden freigesetzt. Wenn im Apostelgeschichte, das von demselben Verfasser geschrieben wurde, von dem Verfasser des Lukas-Evangeliums, wird auch beschrieben, wie die Urkirche ausgesehen hat. Hier werden die wirtschaftlich Armen versorgt. Zum Beispiel in Kapitel 4 heißt es, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte. Johannes der Täufer, der den Weg für Jesus vorbereiten soll, war ein bisschen überrascht, war sich nicht sicher. Und er hat seine Jünger zu Jesus gesandt und gefragt, bist du derjenige, der kommt? Und in seiner Antwort darauf bezieht sich Jesus ausdrücklich auf diesen Text. In Kapitel 7 von Lukas Evangelium sagt Jesus zu den Jungen von Johannes, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Und nichtsdestotrotz, auch im Lukas-Evangelium, ist die volle Erfüllung dieser Zustände noch in der Zukunft. Das wird zum Beispiel klar in Kapitel 6 vom Lukas-Evangelium in der Feldpredigt von Jesus. Er sagt, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Also wir sehen im Lukas-Evangelium der Anfang von Ende, aber das Ende ist noch nicht vollkommen da. Und vor allem, wenn man Lukas-Evangelium in Bezug auf den Ursprungstext in Jesaja 61 liest, sehen wir, dass die Erfüllung noch nicht den Ausmaß erreicht, der von Jesaja selbst angekündigt wurde. Das heißt, Jesaja blickt weiter aus Lukas-Evangelium und alles wird in einem bei Jesaja verdichtet. Das, was bei Jesus in dem Lukas-Evangelium geschieht, sind Zeichen und Hinweisschilder auf eine vollere Veränderung in der Zukunft. Also was für Folgen hat das für uns heute, wenn wir das Alte Testament und wenn wir Jesaja 61 lesen? Wenn das Sichtbarwerden der Erfüllung der Verheißung noch aussteht, wenn die alttestamentlichen Texte, die Jesus auf sich bezogen hat, einen Horizont umspannen, der weit über unsere eigene Zukunft reicht, können, dürfen und müssen wir die alttestamentlichen Prophezeiungen für sich lesen als ein Zeugnis Gottes Pläne für die Welt. Pläne, die sich noch entfalten. Pläne, an denen wir heute noch teilhaben. Pläne, die uns Wegweisung und auch heute immer noch Trost spenden können. So in der Zeit, die mir übrig geblieben ist, würde ich gerne Jesaja 61 nochmal durchlesen und fragen, wo stehen wir heute in Bezug auf diesen Text? Und was kann dieser Text uns heute noch sagen? Vers 1. Der Geist des Herrn, übrigens, ich übersetze Jahwe, wo Herrn steht, Immer wenn Herr auf, mit großen Buchstaben geschrieben wird im Alten Testament, dahinter steht eigentlich Gottes Eigenname, der Einname. Und es wurde wahrscheinlich Jahwe ausgesprochen. In der Regel, wenn aber das Wort Herr und Jahwe zusammenkommen im Hebräischen, wird in die deutschen Übersetzungen Herr Gottes, glaube ich, übersetzt. Und das Wort Gott wird dann groß geschrieben, weil Herr hört sich ein bisschen komisch an. Die Elberfeld-Übersetzung aber will konsequent sein und hat durchgehend Herr übersetzt. Hört sich ein bisschen komisch an. Dahinter steht Jahwe. Ich bleibe aber bei der Tradition und lese einfach Herr. Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Also was ist hier los? Eine Stimme spricht, ein Wort wird verkündigt. Das, was die Adressaten vernehmen können, ist nur ein Wort. Sie können es hören, können es aber nicht sehen. Was sie sehen können, scheint das Gegenteil zu beweisen, als das, was das Wort ankündigt. Um ihnen herum ist Dunkelheit. Sie sehen überhaupt keine Hoffnung. Und in diese Dunkelheit hinein wird dieses Wort gesprochen. Das Wort ist gewiss. Man kann an das Wort festhalten. Und das gibt einem Kraft. Man braucht es aber, weil man nicht sehen kann. Dieses Wort von Jesaja 61, konservativ datiert vor 700 Jahren vor Christus, ist das immer noch so für uns heute, die 2000 Jahre nach Christus leben? Können wir Gottes Reich sehen? Oder brauchen wir noch ein Wort, an dem wir festhalten müssen? Vers 1 bis 3a. Weiter. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen das Jahr des Wohlgefallens für den Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauenden, den Trauenden Zions, ich höre auf, zu geben, den Trauenden Zions. Wie schon gesagt, es wird hier einen besonderen Adressatenkreis angeredet. Nicht alle Menschen der Welt, sondern die Armen und Unterdrückten. Das sehen wir daran, dass das, was angekündigt wird, ist nicht nur ein Tag des Wohlgefallens für den Herrn, sondern auch ein Tag der Rache. Und die Rache gilt diejenigen, die Gottes Volk unterdrücken. Gerade deshalb ist der Tag der Rache gute Nachricht für das Volk Gottes. Die werden befreit. Aber noch wichtiger, und das will ich jetzt sehr betonen, dieses Adressatenkreis wird weiter präzisiert. Das sind die Trauenden Zions. In anderen Worten, die befinden sich in einem besonderen Ort. Die befinden sich in Zion. Was heißt das genau? Um zu begreifen, was es heißt, dass diejenigen, die angeredet werden, in Zion sich befinden, muss man ein bisschen Theologie des Alten Testaments kennen. Kurz gesagt, Zion ist ein theologisch geladeneres Wort für Jerusalem. Und zwar Jerusalem als die Stadt, wo Gott selbst wohnt. Wo Gott selbst gegenwärtig ist oder sein wird. Früher im Tempel und in der neuen himmlischen Jerusalem direkt selbst. Unmittelbar. Und aus diesem Grund, weil Jerusalem oder weil Zion die Stadt ist, wo Gott selbst gegenwärtig ist, ist Zion das Ziel der ganzen Geschichte. Alles läuft auf Zion hin. Es ist das Ziel der Geschichte Israels. Selbst in Exodus, als Gott Israel von den Ägyptern erlöst, liest man in Exodus 15, ich werde euch zu meinem heiligen Berg bringen. Im 15. Buch Mose heißt es, wenn ihr ankommt, werde ich einen Ort finden, wo ich unter euch sein werde. Israel hier, Gott hier, sollen zusammenkommen. Sie sind jetzt nicht zusammen, aber sie sollen zusammenkommen. Und da, wo sie zusammen ankommen, das ist Zion. Und Zion, das kennen wir auch aus Jesaja, ist auch das Ziel aller Menschen, die mit Israel bei Gott sein wollen. Und aus diesem Grund ist Zion oder Jerusalem ein so zentrales Bild der Bibel, auch des Neuen Testaments. Die Zentralität ist interessant. Die Zentralität von Zion für die Bibel wird auch klar in der Jahreslosung, die Frank heute Morgen gelesen hat und worüber wir dieses Jahr immer wieder besinnen sollen. Das sieht man aber nicht in den Textausschnitt, der vorgelesen wird. Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht das ganze Vers gelesen wird. Also ich würde gerne nochmal die Jahreslosung lesen, aber den ganzen Text. Wo ist das? Genau, aus der Elberfelder Übersetzung. Jesaja 66, Vers 13, die Jahreslosung. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten, und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Jerusalem gehört unabdingbar zum Trost dazu. Jerusalem ist ein Ort, wo man hingehen kann. Daraus ergibt sich dann die Frage, wenn die Adressaten sich in Zion jetzt schon befinden, warum trauen sie? Sollen sie nicht überglücklich sein? Die sind endlich da, wo das ganze, die ganze Geschichte hinläuft. Und diese Frage wird noch dringlicher, wenn man Kapitel 61 von Jesaja im Zusammenhang des ganzen Jesaja-Buchs liest. In diesem Buch gibt es eine Gesamtbewegung in Jesaja von Kapitel 1 bis zum 66 am Ende, von Zion, weg von Zion und zurück zum Zion. Eine Bewegung. Zion ist eigentlich einer der zentralen Begriffe des Jesaja-Buches. Es fängt an in Zion, vor dem Exil. Das Volk Gottes ist in Jerusalem. Gott ist noch im Tempel. Das Problem, die haben den Bund mit Gott gebrochen, gesündigt, die Beziehung kaputt gemacht. Und nachdem Gott immer wieder sein Volk gewarnt hat durch Propheten und Propheten, sagte, jetzt ist Schluss, ich zerstöre alles. Gott hat seine heilige Stadt kaputt gemacht, sein eigenes Haus in Schutt und Asche gemacht. Und sein Volk, sein Erstgeborener, den er so liebt, in die Verbannung getrieben, weg nach Babylonien. Das Buch Jesaja geht aber dann weiter. Gott erbarmt sich doch über sein Volk in Babylonien. Er kann sie nicht loswerden, er liebt sie. Und sagt, ich gebe euch einen neuen Anfang. Ich vergebe euch für alles, was ihr gemacht habt. Ihr dürft jetzt zurückkehren an diesen besonderen Ort und wieder bei mir sein. In Jesaja heißt es sogar, ich komme nach Babylonien und bringe euch selbst persönlich zurück. Das heißt, Zion liegt in der Zukunft, räumlich gesehen weit weg. Israel ist in einem heidnischen Land, in der Dunkelheit versklavt. Und Gott sagt, ich komme, ich bringe euch zurück. Wir gehen durch die Wüste. Und wenn er ankommt in Zion, werden wir zusammen sein und alles wird sich erneuern. Die Geschichte aber in Jesaja geht weiter. Israel kehrt zurück, kommt nach Jerusalem und Kapitel 61 jetzt befindet sich an dieser Stelle. Israel ist zurück in Jerusalem. Ein Schritt näher dran an der Erfüllung der Verheißungen. Aber die sind auch schwer enttäuscht. Israel ist da, aber Gott? Gott lässt auf sich warten. Er kommt noch. Die sind in Jerusalem, aber wie wir hier lesen, die Stadt liegt noch in Trümmern. Die Mauern müssen wieder aufgebaut werden. Jerusalem muss noch das werden, was Gott versprochen hat. Und das ist eine sehr interessante Situation. Die Adressaten sind eigentlich schon erlöst. Babylonien ist hinter sich. Ihnen. Die sind zurückgekehrt. Die sind angekommen. Aber die Erlösung in seiner Fülle steht noch aus. Die Stadt ist verödet. Sie muss wieder aufgebaut werden. Man könnte sagen, dieses Exil ist nur halb zu Ende. Aber sie sind nah dran. Nur noch ein Schritt. Und dann kommen sie ans Ziel. Ich habe gesagt, das ist eine interessante Situation. Vielleicht wirkt es ein bisschen fremd. Aber ist das so fremd für uns heute? Wo stehen wir als Christen in dieser Geschichte hier? Ich finde, an einer sehr englischen Stelle. Die Erlösung ist schon hinter uns. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat die Bedingungen geschafft, dass diese Wirklichkeit jetzt für uns auch eintreten kann. Wir können zurückschauen und dankbar sein für das, was Gott für uns gemacht hat. Wir sind weitergekommen. Und nichtsdestotrotz kann Paulus sagen in Römer, Brief, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Also es gibt eine Bewegung, Fortschritt. Aber der Tag ist noch nicht vollkommen da. Zumindest nicht aus unserer irdischen Perspektive. Es wird eigentlich noch komplizierter, weil gewissermaßen ist es tatsächlich gekommen. Der Teufel ist jetzt schon besiegt eigentlich. Nur wir sehen es nicht. Jesus ist schon der König, nur es muss noch sichtbar werden. Aus unserer irdischen Perspektive müssen wir den Tag noch in Erscheinung treten. Diese Situation wird noch klarer im Hebräerbrief, der auch davon redet, dass das Volk Gottes an Jerusalem kommen muss. Der Hebräerbrief ist geschrieben an Christen, die verfolgt und unterdrückt werden, die leiden und die Hoffnung brauchen. Die Adressaten dieses Briefes sind kurz davor, eigentlich aufzugeben, deshalb hat der Verfasser diesen Brief geschrieben. Er sagt ihnen, vertraut nicht das, was ihr sehen könnt, sondern setzt eure Hoffnung auf das, was Gott geschaffen hat und was noch kommen wird. Das, was in der himmlischen Sphäre realisiert wird und eines Tages sichtbar werden wird hier auf Erden, gibt nicht auf. Und er beschreibt das und er ermutigt sie, indem er Folgendes sagt, in Kapitel 12 vom Hebräerbrief. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen. Denn ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Die sind zu dem Berg Zion gekommen. Nur noch ein Schritt, dann sind wir drin. Diese Wirklichkeit können sie noch nicht sehen. Aber diese Wirklichkeit ist schon geschaffen von Jesus und sie ist realer als das, was sie sehen können. Und darum sollen sie hoffen und glauben und jetzt schon getröstet werden. Zum Schluss. Die letzten Verse unseres Abschnittes beschreiben das. Beschreiben das, was Israel damals und wir auch heute noch erwarten dürfen. Die letzten Versen. Freude, Gerechtigkeit und Gedeihen vor dem Herrn. Und das alles in einem Raum, der eigens dafür geschaffen ist. Zion, die Stadt des himmlischen Königs. Bitte beachte die vegetative Bilder in Vers 3. Sie werden Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Terebinden ist eine Art Eiche, glaube ich. Eine Pflanzung des Herrn. Wir werden das sein. Dieser Sprachgebrauch erinnert an vielen Stellen in der Bibel, die das himmlische Jerusalem als eine Art Garten beschreiben. Eine Gartenstadt. Ich denke zum Beispiel an die apokalyptische Beschreibung des neuen Himmels, des neuen Jerusalems in Offenbarung, Kapitel 22. Ich lese daraus, Vers 1 bis 2. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall. der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Turmes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Diese ganze Bildsprache erinnert an die Einleitungskapitel der ganzen Bibel und auch der Geschichte. In Genesis 2 besteht der Höhepunkt der Schöpfung darin, dass Gott einen Garten pflanzt, Adam und Eva da reinsetzt und selbst mit ihnen in diese üppigen Paradies wandelt. Was will der Mensch mehr? Was will Gott mehr? Unsere Sünde hat dieses Bild kaputt gemacht. Gottes Gnade in Christus hat den Weg frei gemacht, dass sie wieder realisiert werde. Halleluja. Maranatha. Komme